Ich grüße euch ganz herzlich und heiße alle ganz herzlich willkommen. Heute will ich ein prophetisches Thema oder ein biblisches Thema betrachten. Denn Bibel ist ja Prophetie letztendlich über die Völker, diese Welt und so weiter. Ich werde darüber sprechen, was auf uns zukommt, was als nächstes passiert. So, wir sind mittendrin in einer schwierigen Zeit. Ja, und Gott muss uns helfen und uns durchtragen. Mein Thema ist Völker im Chaos. Und Gott hat die Kontrolle über dieses Chaos. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Das ist meine Faustregel, von der ich ausgehe. Anfang im Neuen Testament gab es zwei Städte, zwei Reiche, Jerusalem und Rom, als Jesus starb. Also zwei Weltstädte, die die Welt bestimmt haben, Jerusalem und Rom. Zwei Systeme, Reich Gottes oder das Reich des Teufels, Juden, Christen und die Heiden auf der anderen Seite, also die Griechen, von der Bibel immer wieder spricht. Und Gott sagt, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, wo der Stuhl Satans ist. Und wir sind heute auch in dieser Welt, wo der Teufel regiert. Und der Stuhl Satans ist hier bei uns in Berlin, ihr Lieben. Ihr braucht nicht denken, dass der Stuhl Satans woanders ist, irgendwo in der Hölle. Nein, der Stuhl Satans steht in Berlin. Das ist der Pergamonaltar hier. Darüber werde ich einige Worte heute verlieren. So, das ganze Ding kam hier nach Berlin und es sieht aus, wenn du genau diesen Altar betrachtest. Ich war schon so oft mit meinen Gästen aus den USA und so weiter in diesem Saal. Und es sieht aus wie ein Stuhl, wie ein mit Armlehnen und so weiter, wie der Thron Satans. Dort sind die ganzen heidnischen Götter abgebildet und dargestellt. Und der Kampf dieser Tyrannen, wer ist der Stärkere? Und immer wieder der Kampf Licht und Finsternis. Das, was früher, ja, was die Christen verpönt haben, für Christen war dieser Pergamonaltar ein Teufelswerk und ist auch für mich immer wieder ein Teufelswerk. Das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu, die Gemeinde damals, bestand aus Juden, Christen und den Völkern dieser Welt. Und auf diesem Altar wurde der Kaiser von Rom insbesondere zuletzt verehrt. Und deshalb hieß es für Paulus und auch für die ersten Christen, also in der Offenbarung des Johannes, Stuhl von Satan. Heute ist der Kaiserkult in anderer Form bei uns da, in religiöser Verehrung des Staates. Das hat wieder aufgelebt. Denke nur daran an Nazi-Deutschland, denke an die faschistischen Bewegungen in Italien oder Mussolini oder auch die Kommunisten. Genau das gleiche, das Mausoleum, Lenin-Mausoleum ist in Moskau genauso nach dem Pergamon-Altar dargestellt. Oder in Nürnberg, diese Halle oder dieser Platz, wo der Adolf Hitler aufmarschiert ist, ist genauso nach Pergamon-Altar aufgebaut. So totalitären Länder haben immer wieder diesen Altar als Vorbild genommen. Auch diese Demokratien heute, gehen nach diesem ganzen Rhythmus, nach der ganzen Methode. Wir sollen Gott die Ehre geben. Gott ist König, Gott ist Herr, Gott hat alles unter Kontrolle. Er regiert diese Welt, wie auch immer. Gott gibt seine Ehre keinem anderen Menschen. Er ist der allmächtige Gott, der alles unter Kontrolle hat. Menschenkult ist Götzenkult. Nur nebenbei, er stößt die Mächtigen vom Thron, so habe ich letzten Sonntag darüber gepredigt, was die Mutter Maria gebetet hat. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Und es hat angefangen mit Luzifer, der sich über Gott erhoben hat. Er selbst wollte Gott sein, wollte Herr sein, wollte die Welt regieren. Aber Gott sagt, nein, die Ehre gehört allein mir und ich gebe keinem anderen die Ehre und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott selbst sorgt dafür, dass sein Wille auf dieser Erde sich erfüllt und geschieht. Im gesamten Universum geschieht der ewige Wille Gottes, diese ewigen universellen Gesetze Gottes steuern alles. Es sind die kosmischen Gesetze, was die Welt beherrscht und regieren bis heute. Aber der Teufel natürlich versucht, alles unter seine Kontrolle zu bringen. Eines der Gesetze ist, jede Ursache hat seine Wirkung und jede Wirkung hat seine Ursache. So, nur nebenbei. Alles geschieht in Übereinstimmung mit den Gesetzmäßigkeiten, mit den Gesetzen Gottes, die er einmal ins Dasein gerufen hat und die bleiben für alle Ewigkeit. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Tat ist eine Ursache und hat seine Wirkung. Hiob sagt einmal, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und das ist eine Wirkung, was ich befürchtet habe. Schon die Angst vor der Pandemie, Angst vor den ganzen Nachrichten, was du ständig in den Nachrichten hörst, dieser ganze Corona-Plan, Pandemie, das ist Planpandemie, da bekommst du Angst, richtig, was alles so kommt, es steigen die Kurve, dass immer mehr Angesteckte werden, immer wieder laufen unter uns Menschen oder werden eingesperrt, wie viele sterben, das wird auch gezeigt, also du bekommst richtig Angst von dieser Corona-Plandemie. Und es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Gott lässt es zu, dass die Leute Angst bekommen und dass sie anfangen mit Zähnen zu knirschen und ja in Panik geraten. Es gibt also keinen Zufall, kein Glück. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Wenn du immer wieder permanent, regelmäßig hörst, dann bekommst du Angst. Sagt jemand tausendmal das Gleiche, hat Goebbels einmal gesagt, und die Leute werden glauben und in Panik geraten. Und genau so ist es. Es ist eine Zulassung Gottes, was wir heutzutage erleben in unseren Tagen. Das ganze Universum ist voll von göttlichen Zulassungen. Alles, was wir sehen, was wir erleben, ist eine Zulassung. Der Mensch hat es gesät und der Mensch erntet es auch. Gott lässt auch das Böse zu, auch die Bosheit. Er ließ, dass Judas Jesus verrät. Er hat es nicht verhindert, er hätte es verhindern können. Das wäre so einfach gewesen. Einfach den Judas nicht dazu zulassen. Aber nein, Gott hat es zugelassen, dass Judas den Herrn Jesus verrät. Gott lässt ja die Geschichte geschehen, wie es geschieht. Da kann es nichts dabei machen. Es geschieht von selbst. Ursache und Wirkung und Wirkung und Ursache. Nur nebenbei auch die Heilsgeschichte. Auch mit den Einzelnen, was da geschieht, ist es alles nichts anderes als eine Zulassung Gottes. Du musst nur leben und erleben die Dinge und zulassen, es geschieht. Es geschieht dir recht. Das, was du befürchtet hast, das hat dich getroffen. So, und was du glaubst, nach deinem Glauben wird es geschehen, steht auch in der Heiligen Schrift. Du musst nur leben und erleben, erleben und Gott wird es fügen. Nur nebenbei, beim Turmbau zu Babel, als sie den Turm gebaut haben, wurden die Völker über die ganze Erde verstreut. Es war auch eine Zulassung Gottes, dass die Völker über die ganze Erde verstreut wurden. Und darüber will ich sprechen. Die Völker im Chaos dieser Welt. Manche Leute denken, das ist alles nur Zufall, alles nur Ereignis, das ist alles nur Verschiebung, alles nur, weil es aus dem Bedürfnis heraus alles, die Leute gehandelt haben. Nein, die Leute haben sich selbst nicht mehr verstanden. Ihre eigene Sprache haben sie nicht mehr verstanden. In dem Kauderwelsch. Und Gott hat selbst gesorgt, dass die Menschen den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllen, wie Gott gesagt hat, füllt die Erde, macht euch die Erde untertan. Und genauso ist es geschehen durch diese Sprachverwirrung. Wir sind die Generation, die jeden Winkel dieser Erde via Satellit beherrscht und kontrolliert. Wir sind diese Generation, nicht die Alten früher, selbst die Leute vor 50 Jahren waren nicht so weit. Erst wir sind so weit gekommen, dass wir die Erde kontrollieren und jeden Winkel dieser Erde beherrschen, vermessen oder was auch immer ist. Gott sorgt auch dafür, dass sein Wille in unserem persönlichen Leben geschieht. Gott sorgt dafür, dass wenn die Zeit reif ist, dass die Dinge geschehen und dass wir durch die Ereignisse, die Tagesereignisse, durch die Probleme, die Schwierigkeiten, Konflikte und Krisen und so weiter, dass wir dabei geheiligt werden, nur in aller Liebe. Wir werden dabei geheiligt. Das ist nicht wert, dass ich dafür lebe, dass ich nicht dafür kämpfe und so weiter. Es normalisiert sich alles von selbst. Und ja, du musst nur ruhig zulassen und einfach geschehen lassen. Es geschieht, was Gott sich vorgenommen hat. Gottes Wille geschieht auf dieser Welt. Gott selbst hat uns erlöst. Da haben wir auch nichts dafür getan. Er sandte Jesus als den Retter und Heiland der Welt, als den Erlöser. Er kam und er starb für alle, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es kam von Gott alles. Es ist nicht unser Werk, die Erlösung, sondern es ist Gottes Werk. In aller Liebe. Du kannst dich selbst nicht erlösen. Du kannst dich von diesem Planeten Erde nicht lösen, aber Gott kann es. Und er tut es durch Jesus Christus. Er gab uns seinen Sohn, der allmächtige Gott. Wir selbst können uns nicht erlösen. Wir können nur die Erlösung annehmen und die Erlösung akzeptieren und sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott hat Israel erwählt, auch eine Nation und eine ganze Sippe, verstehst du, bis heute. Die Juden gibt es bis heute, die sind noch nicht ausgestorben, die sind vertrieben worden, verjagt worden und was weiß ich, durch alle Nationen, durch die Völkerwelt, aber die Juden gibt es immer noch, die sind noch nicht ausgerottet worden, auch das Hitlerreich hat es nicht geschafft, die Juden zu vernichten, es blieb immer noch die Hälfte des Judentums übrig und Jesus bringt Heil in diese Welt, er ist es, das Heil kommt aus den Juden, nicht von den Juden, sondern aus den Juden. Jesus war ein Jude obwohl er gar kein richtiger Jude war, wenn man genau nimmt und genau nachprüft, er hat keinen Stammvater gehabt, also Gott war der Vater, nur die Maria war die Mutter, fleischlich gesehen. Aber er erwählte die Jungfrau Maria aus dem Stamm Levi, aus diesem Priesterstamm, und dieser Priesterstamm brachte das Lamm Gottes, das geopfert wurde und uns zur Sünde gemacht wurde. Jesus Christus, Halleluja, Lob und Dank, ich preise Gott. Wenn ich so die Geschichte anschaue, Kains Weg war Richtung Osten, er ging von dem Angesicht Gottes weg in die Verbannung, das passierte also, Kain ging in die Gottesferne, gründete Babel, das ist die eine Stadt damals, zu jener Zeit, und von dort aus rief Gott Abraham, komm aus Ur in Chaldea in das Land, das ich dir zeigen werde, und Abraham ging westwärts, nicht ostwärts, sondern westwärts, aus Babylon wurde er herausgerufen und ging nach Jerusalem, wo Zion ist, die Stadt Gottes, eine mysteriöse Stadt, eine mysteriöse Geschichte auch, viele verstehen es nicht, dort wurde einst der König Methuselah, Melchisedek war und dort residierte dieser Melchisedek, der König des Friedens, ohne Vater und ohne mit ein Bild auf Jesus Christus. Dort brachte er auch seinen Zehnten, noch vor dem Gesetz, bevor das Gesetz gegeben wurde, dass man den Zehnten zahlen sollte. Lange bevor ging Abraham dort auf den Berg Moria, hat sogar den Isaak dort geopfert. Alles Geschichte oder Heilsgeschichte Gottes, der Berg Moria, wurde von Gott gezeigt, wo er den Sohn Isaak opfern sollte, ein Bild auf Jesus Christus, und wo das Lamm oder der Bock vorbereitet war, dass nicht der Isaak geschlachtet werden sollte, sondern das Bock, das Gott im Gestrüpp irgendwo vorbereitet hatte. Abraham war nur gehorsam, aber er ging westwärts, Kain ging ostwärts, und so viele Menschen, die gehen ostwärts, nicht dort, wo Moria ist. Dort auf dem Berg Moria, in der Nähe von Jerusalem, bekam er die Botschaft, Gott hat eine Erlösung für die Menschheit bereitet, für jeden Einzelnen, nur nebenbei. Abraham hat lange Jahre, 25 Jahre mindestens, auf den Sohn Isaak gewartet, bis die Erfüllung kam und die Verheißung erfüllt wurde. Und dort bekam er die Zusage, dass sein Geschlecht zahlreich sein wird, so zahlreich wie Sand am Meer oder wie Sterne am Himmel sind, aber sein Sohn sollte opfern und dadurch sollte ein Segen für alle Völker werden. Du siehst, Gehorsam ist bei Gott so wichtig. Gott interessiert sich für Gehorsam und nicht nur, was man vor den Augen sieht. Er war bereit, seinen Isaak zu opfern. Überall ist Gott selbst, der die Initiative ergreift und Menschen errettet. Er selbst wird aktiv, so auch in dieser Völkerwelt, auch alles, was um uns herum geschieht. Wir müssen nicht Angst haben, jetzt geht die Welt unter. Nein, Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Wenn ich über das Chaos der Welt und über die Völker heute rede, will ich herausstellen, Gott geht den Menschen nach. Gott liebt die Menschen. Und Gott will nicht, dass die Menschheit verloren geht und dass aus der Menschheit immer wieder Leute errettet werden. Gott selbst macht Geschichte und er mischt selbst die Karten und niemand anders. Als Gott Abraham, Isaak und Jakob segnete, war nichts von dem Segen spürbar und sichtbar. Weißt du, das ist genauso das Gleiche in unserem Leben. Da segnet uns Gott und da spürst du und siehst überhaupt nichts von dem lieben Gott. Gar nichts, da ist gar nichts da. Genau das Gegenteil ist der Fall. Da im verheißenen Land, damals wohnten Fremde, im verheißenen Land, da gab es immer wieder Hungersnöte und Katastrophen, da mussten sie immer wieder auswandern nach Ägypten und dort Brot und Wein und Getreide kaufen, was auch immer war. Dort wurde auch der Josef als Sklave verkauft nach Ägypten, aber der Segen war mit Jakob, Isaak und Abraham und die armen Israeliten, sie waren selbst über 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Von wegen das Land der Verheißung, wo Milch und Honig fließt, da war überhaupt nichts da. Ich will nur raus sagen, weißt du als Kind Gottes bist manchmal erschüttert. Ich bin doch gesegnet, ich bin doch vom Heiligen Geist gesalbt, ich bin doch von Gott erfüllt, ich habe doch den Heiland lieb. Aber genau das Gegenteil der Fall in deinem Leben. Nichts anderes als nur Feinde, nur Ausländer da und nichts anderes als nur Schwierigkeiten da, nichts anderes als nur Katastrophen und Probleme da. Und damit haben wir zu kämpfen. Wo ist der ganze Segen? Wo ist der liebe Gott? Da wartest du immer auf das große Wunder. Und dort mussten sie im Kanaan, die Abraham, Isaak und Jakob und die ganzen Israeliten Jahre, Jahrzehnte an dem Glauben festhalten. in diesem Schmelzofen in Ägypten dort, da wurden sie geschmolzen, da mussten sie aushalten, die ganze Hitze, die ganzen Probleme, die ganzen Spannungen. Du bist gesegnet, du bist das auserwählte Volk Gottes, Kind Gottes, und du erlebst genau das Gegenteil. Und sie sagt, für Teufel, das will ich gar nicht haben, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und ich habe mir auch als junger Christ mir den Glauben ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, die Leute haben mir erzählt, so fromm und so heilig, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und was habe ich erlebt? Nichts anderes als nur Teufelszeug. Nur Schwierigkeiten, nur Spannungen, nur Ärger, nur Stress, nur Kämpfe. Aber Gott hat mir die Verheißung gegeben, ich bin mit dir, ich will dich nicht fallen lassen, ich werde dich halten, ich werde für dich kämpfen und so weiter. Wo ist das ganze verheißene Land? Wo ist der ganze Himmel? Vielleicht fragst du dich auch so. Und sie mussten damals, die armen Israeliten, den Sterbensweg gehen. Und bis sie dort mal angekommen sind, da waren sie schon halb gestorben, halbe Leichen. Ja, wir müssen sterben, damit unser Glaube lebendig wird. Wie heißt es in der Bibel? Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und dann erst bringt es Korn und Getreide und was auch immer es sein mag. Und sie wurden uns zum Vorbild. Man muss auf die Stunde Gottes warten, bis Gottes Plan sich erfüllt. Ja, und heute spreche ich über diese geheimnisvollen Wege Gottes, wie Gott die Menschheit führt, jeden Einzelnen individuell für sich persönlich. Schau dir die Geschichte Israels an. Pharao lässt alle Jungs töten. Alle Jungs werden da in den Nil geworfen, den Krokodilen zum Fraß. Und Gott errettet gerade da in dieser Situation den kleinen Jungen Moses, der im Glauben in einem Körbchen hineingelegt worden ist von dieser Mutter Jethro. Jethros, oder diese Frau von Jethro und so weiter, und wurde von der Tochter Pharaos herausgeholt, und er sagt, das ist mein Junge, mein Bub. Und dieser Junge Moses, der dort aus dem Nil gerettet wurde, wurde auf dem Pharaonenhof großgezogen, dem Pharao zum Trotz. Dort lernt er die ganze Weisheit Ägyptens, nur nebenbei, und ist das für mich sehr komisch und so weiter. Der Pharao, dieser böse Mann, muss sogar Moses ernähren. Verstehst du, einmal oder irgendwann mal ihm sogar das Bein stellen wird, ihn zu Fall bringen wird, sein Reich zerstören wird. Er muss diesen Moses groß füttern. Gott dienen. Und ja, er musste Gott dienen, obwohl er es wollte oder nicht, und den Moses großziehen, diesen Bengel da. Nur nebenbei, lass uns sehen, diese Geschichte sehen. Moses wurde in alle Weisheit Ägyptens unterwiesen, die Gottlosen, und jetzt sage ich noch eine Wahrheit für dich, vielleicht verstehst du die Welt nicht, aber die Gottlosen müssen zwangsweise dir dienen, in aller Liebe. Das Sozialamt muss dir dienen, der Staat muss dir dienen, die Kirche muss dir dienen, die Welt muss dir dienen, die Versicherungen müssen dir dienen, das Arbeitsamt muss dir dienen. Ja, und das tun, und sie tun das unwissend. Die Obrigkeit, die Politik, die Religion, der Staat, die Verwaltung und so weiter, der ganze Apparat ringsherum, was dich umgibt, das ganze Establishment, die ganze bessere Gesellschaft, die High Snobby, die und so weiter, die ganze Mächtigen, die müssen dir dienen, damit du das wirst, was Gott aus deinem Leben machen will. Das glaubst du nicht, aber die Völker müssen Gott dienen, ob sie wollen oder nicht, und Gottes Werk vollenden an dir. Ja, den Kindern Gottes dienen, damit der Wille Gottes durch dich geschieht. Sie müssen dir dienen. Pharao musste Moses dienen, diesem Bengel da. Verstehst du, der aus dem Nil gerettet wurde, den er eigentlich vernichten und wollte, dass er stirbt und krepiert. Auch ihre dümmsten Verordnungen dienen zur Erfüllung des Willen Gottes. Ich denke da hier noch an Daniel. Da wird ein Gesetz erlassen. Man soll niemand anders bitten, als nur den König von Persien damals oder von welchem Reich auch immer, niemand anders als nur den allmächtigen Kaiser. Und was passiert? Gott benutzt dieses Gesetz gerade, was wegen dem Daniel gemacht wurde, benutzt dieses Gesetz, damit er seine Herrlichkeit erweist, damit er Daniel aus der Löwengrube errettet, damit er zeige, wer Gott ist, wer etwas zu sagen hat. Bei uns werden auch Gesetze erlassen. Und manche Gesetze, wir wundern uns manchmal, warum wird das entlassen, warum wird Corona Pandemie erlassen und so weiter, wahrscheinlich um die Kinder Gottes herauszustellen, dass sie was werden sollen. Gott trägt sie durch, Gott versorgt sie, Gott ist mit ihnen und dergleichen, und dass der Kaiser blamiert wird, dass die Regierung blamiert wird, in aller Liebe. Nur nebenbei, sie erlassen das. Ich lese in Zephania Kapitel 8, 3 Vers 8, und deshalb macht euch darauf gefasst, sagt der Herr, dass ich eingreife wartet auf den Tag, an dem ich aufstehe und ein Ende mache. So sieht mein Strafgericht aus. Ich biete Völker und Reiche gegen euch auf. Gott bietet Völker, Reiche, Kriege, was weiß ich, Katastrophen auf. Aber ich tue es um diesen, über sie, über meinen glühenden Zorn, dass es ausgegossen wird auf diese Nationen und von der Leidenschaft, von der, mit der ich um meine Ehre kämpfe. Gott kämpft, damit du durchkommst, damit der Daniel durchkommt, damit die drei Männer im Feuerofen durchkommen, damit Zeichen und Wunder geschehen. Ich kämpfe um die ganze Sache. Ja, selbst wenn die ganze Erde verbrannt wird. Jeremia 50, Vers 9. Denn seht, ich biete Heere gegen Babylon auf und ich führe große Völker aus dem Nordland herbei. So stellen sie sich gegen die Stadt und sie erobern von dort alles ihre Pfeile und sind wie siegreiche Helden, bis sie verfehlt, verfehlen sie kein Ziel. Sie machen das, was Gott sich vorgenommen hat. Es geht in Erfüllung, damit die Kinder Gottes gerettet werden durch die mächtige Hand des Allmächtigen. Gott macht Geschichte. 3. Mose Kapitel 26, Vers 27 bis 34, ich lese nicht die ganzen Verse, aber dort steht es, Gott hat Israel zugesagt, dass sie unter allen Nationen zerstreut werden, schon damals, die waren noch gar nicht zerstreut, die waren alle noch im gelobten Land, aber Gott sagt, er werde zerstreut werden. Gott macht Geschichte unter die Völkerwelt. Wer einen guten Samen streut man überall aus, damit das Unkraut langsam überwuchert wird, sogar ihr eigenes Land, das verwüstet wird. Gott ließ es zu. Ihr Land wird verwüstet sein, bis der Heidenzeit vorüber ist. Ja, die Gebärende hier ist Israel. 3. Mose Kapitel 12, Vers 4. Denn sie sollen noch 33 Tage zur Reinigung von ihrem Blut warten und zu Hause bleiben. Und sie dürfen nichts Unheiliges berühren und sich nicht dem Heiligtum nahen, bis die Zeit ihrer Reinigung vorbei ist. Gott reinigt Israel, Gott reinigt seine Kinder, Gott reinigt sein Volk. Das ist nicht nur für Gebärende damals gewesen, das ist für uns heute auch. Wir sind auch Gebärende. Wir bringen Jesus zur Welt. Wir bringen den Heiland zur Welt. Wir sind Gebärende und wir müssen gereinigt werden, bis Christus voll hier Gestalt bekommen hat. 33 Tage. 33 ist ein Bild für den Heiligen Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Trinität. Diese doppelte Trinität, die in uns wirkt, meine Trinität und Gottes Trinität, Seele, Geist und Leib und Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und bis es alles gereinigt ist, bis alles perfekt ist, bis alles in Ordnung, bis es alles soweit ist. Wir fragen uns manchmal, warum geschieht das dies und jenes, warum nimmt mich der liebe Gott nicht in den Himmel? Ich will so gerne in den Himmel. Aber nein, ich muss hier sein, ich bin verpflichtet, hier noch etwas zu sagen und mitzuerleben und was mitzuwirken, Salz zu sein in dieser Welt und Licht zu sein in dieser Welt. Hiob Kapitel 4, Vers 21, da heißt es, wenn Gott die Seile ihres Zeltes löst, ist es Zeit, dass wir Zelt abbrechen und weitermachen. Wir müssen weiter fortfahren. Und Gott wirkt es, dass wir rechtzeitig davon kommen, dass wir rechtzeitig erlöst werden. Und es ist heutzutage eine Zeit des Umbruchs, der Wendezeit, der Aufbruchszeit. Wir werden bald wegkommen, was auch, bald gibt es uns nicht mehr. Bald werden sich die Leute wundern, wo sind die von der freien Nazareth-Kirche geblieben, wo sind die ganzen wiedergeborenen Christen? Die sind gar nicht mehr. Die sind jetzt schon irgendwo zu Hause, hören Livestream, ihre Predigten, die sind gar nicht mehr da. Die werden eines Tages ganz verschwinden. Glaub mir das. Die Christen werden eines Tages ganz verschwinden, wenn die Welt gereinigt ist, wenn die ganze Geschichte erfüllt worden ist. Während die Juden in der Zerstreuung sind und das Land verwüstet ist und niemand mehr was sieht, wo ist das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt, dieses herrliche Land, wo alles voller Früchte ist, wo ist dieses Land? Ja, das Land ist verwüstet. Und das Land war über 2000 Jahre verwüstet, bis wieder der Staat Israel entstand, bis die Juden wieder aus der Zerstreuung, aus der Diaspora zurückkamen. Das Land war wirklich verwüstet. In aller Liebe könnt denken, was ihr wollt. Das war eine reine Wüste. Gott hat in unseren Tagen seine Verheißung wieder wahrgemacht. Auch wenn Martin Buber, ein Jude, das sagt, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen, aber 2500 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems wurde das Land von fremden Mächten beherrscht, verwüstet, verstümmelt, verdorben und so weiter. Die Juden wurden zerstreut und eigentlich Ja, da war keiner mehr. Nur noch der Stamm Juda war da, der sie alle aufgesaugt hat. Aber auch die wurden sogar vertrieben zuletzt. Und dann kam das Gericht über das ganze Land. Und wir haben nur noch, ja, so paar Partisanen zurück in Israel. Das ist alles nichts mehr wert. Nichts wert, also der Rede wert. Übrigens, die ganze babylonische Gefangenschaft, da wurden die Völker, diese obere Schicht wurde gefangen genommen, nur noch ein armes Volk, ein armes Gesindel blieb zurück. Und durch Daniel erfahren wir die wunderbare Verheißung, dass gerade der Messias kommt, wenn das Land verwüstet ist. Die Jungfrau wird schwanger werden, sagt der Prophet Jesaja. Danach sehen wir hier, wie dieser babylonische Regierungsbeamte Daniel prophezeit. Er prophezeit den Zusammenbruch des goldenen Zeitalters der Nationen, der Nebukadnezar das goldene Haupt. Und dann geht dieses Bild, dieses Standbild weiter runter, immer wieder. 70 Wochen werden vergehen, prophetisch nur natürlich. Es ist unterteilt in drei Abschnitte. Zuerst einmal 69 Wochen oder 62 Wochen und dann die letzte Woche, sehr wichtig. Und dann die 7 letzten Tage, bis der Messias gesalbt wird, und es passierte exakt, wie Gott es wollte. Diese 69 Wochen beginnen 475 vor Christus und enden 26 nach Christus, nach dieser Zeitrechnung, als Christus gekreuzigt wurde. Und genau so stimmt die Rechnung auf, bis der Messias verbannt wurde, weggetan wurde, abgelehnt wurde, verworfen wurde und in den Händen der Menschen gegeben. Als Jesus gekreuzigt wurde, meine Lieben, und wurde kurz darauf der Tempel zerstört, und nicht nur der Tempel der Juden, sondern auch der Zeus-Tempel in Rom brannte in dem gleichen Jahr, 70 nach Christus, brannte der Zeus-Tempel in Rom, nur nebenbei. Du siehst also, Gott hat alles hingeworfen und gesagt, kommt mit eurer Religion mir nicht mehr vor mein Angesicht. Und hier begann das Zeitalter der Nationen, und es geht so lange bis zum Auftreten des Antichristen. Für diese Zeit, sagt Jesus, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, bis heute. Die Menschen ärgern sich an Jesus. Das ist ein Kampf. Du ärgerst dich an Jesus. Er wollte doch Israel befreien. Er wollte doch Israel erlösen. Er wollte doch Israel erlösen. Und was ist passiert? Nuscht, gar nichts. Wir müssen durch ein dunkles Tal gehen. Und er ist ein Zeichen des Widerspruchs, damit die Gedanken der Menschen offenbar werden. Weißt du, damit du da sitzt und sagst, wo ist denn Gott? Ich glaube doch an Gott, aber wo, ich erlebe ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Ich weiß nichts vom Willen Gottes. Wo ist der liebe Gott? Wo ist der Herr, mein Hirte? Und wo ist der Herr, mein Schild? Und wo ist der Herr, mein Leben? Du siehst nichts. Jesus kam, aber dass er durch seinen Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel, damit er dich befreit von dem Teufel. Jesus kam und er will dich von dem Teufel befreien. Weißt du, der Teufel ist ja etwas vorgaukelt. Alle diese Reiche will ich dir geben. Fall nur nieder und bet mich an. Jesus wurde kurz darauf, nachdem er sein Leben ausgehaucht hatte, wurde der Tempel zerstört der Juden. Und die Juden wurden in alle Welt zerstreut. Das ist die Geschichte. Mein Thema ist heute die Völker der Welt im Chaos. Auch das Judentum im Chaos, im Durcheinander, in diesem ganzen Wirrwarr. 2000 Jahre ist die Geschichte, die einfach so durcheinander gewirbelt wurde. Für diese Zeit sagt Jesus, selig ist der, wer sich nicht an mir ärgert. Und gut, wenn du dich nicht daran ärgerst. Die Welt ärgert sich an Jesus. Warum erlöst er uns nicht? Warum hilft er uns nicht? Warum steht er uns nicht bei? Warum erhört er uns meine Gebete nicht? Warum hilft er mir nicht? Wir ärgern uns oft an Jesus. Und es ist ein Zeichen des Widerspruchs. Dass wir sagen, das kann ich gar nicht fasten. Oder fasten. Jesus ist hier, der barmherzige Samariter, der uns in die Herberge bringt, der uns gesund pflegen lässt. Wir sind hier auf dieser Welt, du und ich, wir sind hier auf dieser Welt, um gesund zu pflegen, gepflegt zu werden, damit wir wiederhergestellt werden, damit wir unsere Berufung erkennen und ergreifen. Und er spricht hier von sich selbst. Er ist derjenige, von dem die Propheten Israels vorausgeschaut und vorausgesagt haben. Und all das trifft auf Jesus zu. Weißt du, die meisten sagen, wir müssen barmherzige Samariter sein. Vergiss das alles. Jesus ist der barmherzige Samariter, der mich wieder auf die Beine bringt, der mir weiterhilft und so weiter. Er ist derjenige, wer sein Grab bei Angesehenen findet, beim Josef von Arimathäa, er ist derjenige, ja, der den Kampf des Glaubens gekämpft hat. Wir müssen nur mitkämpfen, nur dabei sein. Wir haben gesiegt, so wie im Fußballstadion. Ich sagte, weil die Mannschaft da unten auf der Arena, auf der Plattform, auf der Bühne gesiegt. 4000 Jahre lang tobt schon der Kampf, bis die Verheißung Gottes, was Gott der Eva gegeben hat, sich erfüllt. 4000 Jahre. Und Jesus öffnet dem Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Mann war selig, obwohl seine Knochen kurz hinterher zerbrochen wurden. Jesus, er ist der, der von keiner Sünde wusste und uns zur Sünde gemacht worden sind. Und nachdem die Erlösung erfüllt war, wurden die Juden in alle Welt zerstreut. Du sagst, lieber Gott, warum denn das? Die Juden sollen ja gesammelt werden, das Reich Gottes soll ja kommen. Nein, die Juden sollten jetzt unter die Menschen gehen und die Menschen missionieren und evangelisieren, aber die haben die Stunde Gottes verpennt. Aber Gott ist nicht auf die Juden angewiesen. Gott hat überall ein Volk, überall Menschen, die für ihn arbeiten, für ihn wirken und so weiter. Gott hat sie nicht gebraucht. Jerusalem lag in Schutt und Asche. Der Auftrag Gottes, was Gott für Israel hatte, wurde nicht erfüllt. Aber er hat auf seine Art und Weise diesen Auftrag erfüllt. Nach Flavius starben damals, als Jerusalem fiel, 70 nach Christus, über 580.000 Juden in Jerusalem. Das Blut floss in die Straßen hinunter. Und der Rest wurde dann auf dem Sklavenmarkt verkauft, vor allem Frauen und Kinder. Das Volk wurde ausgerottet, das Land wurde entvölkert. Zeitlang war den Juden sogar verboten, Jerusalem zu betreten. Nicht einmal, sie konnten nur vom Ölberg aus Jerusalem angucken. Und dort hat die Gemeinde Gottes noch eine kleine Gemeinde, das heißt die kleine Gemeinde, von dort konnten sie den Tempel noch sehen, was in Schutt und Asche lag. Aus Reiseberichten hören wir, das Land bietet dem Auge ja, an manchen Stellen nichts anderes wie Felsen, Abgründe. Und ein Reisender berichtet, dass dort ist nichts mehr anderes von wegen Milch und Honig, dass es fließt, oder Kornfelder oder Weinberge. Da gibt alles, was zerstört. Die Wälder sind ja abgeholzt, keine Pflanzen wuchsen mehr, keine menschliche Kultur, niemand lebt mehr. Das Land wurde verwüstet 2500 Jahre. So hat uns die Bibel berichtet und so berichten die Reiseberichte. Und Mark Twain, als er einmal von Tel Aviv nach Jerusalem ging, da sagt, nicht einmal einen Strauch gibt es hier, wo ich Schatten finden könnte. Nicht einmal einen Strauch. Und die Welt muss erkennen, das Gericht Gottes ist gewaltig. 1940, da berichtet Martha Porter, eine Reiseberichterstatterin, die als Reportage dort über den Nahen Osten schrieb und sagt, ich erklomm die Bergspitzen von Galiläa und das Tal des Jordans, das voller Wasser war und so weiter, von Meron und so weiter. Da war überhaupt nichts von der Wirksamkeit Jesu mehr zu sehen. Für sie war das Katastrophe, das Land, das ganze Land war einmal voller Fleiß, voller Geschäftigkeit. Die 10 Städte, die um Segenwesen einmal waren, da ist nichts mehr zu sehen. Die ganze Ebene, die ganzen Berghänge umher, da wächst nichts mehr. Keine Fischer mehr. Und damals war es also voll, wenn wir so hören, 15.000 Leute in Galiläa, die Bergpredigt. Da ist nichts mehr davon, all diese ganzen Filme. Und sie schreibt weiter, das war eine traurige Betrachtung des Landes, wo einst Milch und Honig floss, wo der Herrgott wirkte und wo sich er offenbarte. Und sie schreibt weiter, der Engel des Verderbens ist hier durchgegangen, durch das gelobte Land. Der Engel des Verderbens. Und sie sagt weiter, ich konnte von der Höhe nicht eine Stadt, nicht ein Dorf, nicht ein Haus, nicht ein Zeichen oder irgendeine feste Wohnung sehen und so weiter. Und nur einige Hütten in Magdala waren da, zerstreute Häuser in Tiberias. Eine traurige, einsame Stille herrscht über das ganze Land. So berichtet sie weiter. Und die Frau Bertha Porter schreibt um 1940, das ist noch gar nicht so lange her, 1940, schreibt sie, da war reine Verwüstung. Und diese Verwüstung war genauso wie in 3. Mose Kapitel 26 vorausgesagt wurde. Ja, das Land hatte Sabbat in Galiläa. 2000 Jahre Sabbat. Und die Bibel sagt uns dort weiter, der Herr ist groß und er ist unbegreiflich und er regiert. Ja, er regiert auf der ganzen Erde. Mein Thema ist Völker dieser Welt. Gott herrscht auch über die Völker, auch über das Land Israel, auch über die Juden. Die Geschichte kommt zum Anfang zurück. Das ist meine Faustregel bei der Prophetie. Das Ende kommt wieder zum Anfang zurück. Was damals war, das wird auch wieder sein, wenn Jesus wiederkommt. Mach dich gefasst. Schau die Zeichen der Zeit. Schau, was dort unten im Nahen Osten geschieht. Es wird Israel geben und es wird Rom geben. Und Rom lebt immer wieder auf. Rom versucht immer wieder den Kopf hochzuheben. Und auch Israel, auch das Judentum versucht immer wieder sich hochzurappeln. Und der Teufel versucht den Juden zu helfen. Und versucht den Europäern zu helfen. Den Römern, den Italienern. Und im gleichen Jahr, wie gesagt, ich habe euch gesagt, der Tempel in Jerusalem wurde zerstört und der Tempel vom Zeus brannte ebenfalls in Rom. Das Ende kommt zum Anfang zurück, das ist Geschichte. Durch das ganze Völkergewirr kommt Gott zu seinem Ziel. All die Jahrhunderte hindurch hat das Römische Reich immer wieder versucht, sich aufzurichten. Ich denke nur an die Geschichte von Karl dem Großen. Und was passiert mit ihm? Er versucht, Europa zu christianisieren, die katholische Kirche zu etablieren. Und was geschieht dann? Auch das wird wieder auf die Seite gestellt. Dann kam der Islam in der gleichen Zeit, kurz danach, Gregor der Große und Mohammed sind Zeitgenossen. Da kam der Islam und der Islam hat die ganze Christenheit bekämpft. Karl der V. und die Hohenstaufer, die haben auch versucht, Europa zu einigen. Und dann ging Karl der V. in die Verbannung und hat versucht, zwei Uhren gleich, dass sie im Gleichtakt schlagen, zu kriegen. Aber das hat er nicht geschafft, sein Leben lang. Hat er sich immer nur bemüht, die Uhr im Gleichschlag zu kriegen. Dann kam der 30-jährige Krieg, die Reformation. Und Europa brach immer wieder zusammen und auch das Judentum. Die dachten in Spanien. Und dann was passiert? Dann kommen diese Verbote in Spanien, dann fliehen sie nach Deutschland. Die dachten, hier in Deutschland gibt es jetzt wieder, da können wir uns als Juden etablieren. Mendelssohn und all die anderen guten Leute, die haben versucht, sich hier zu etablieren. Und dann kam das Dritte Reich, da kam Hitler, da kamen die Konzentrationslager, da wurden die Juden vergast. Nur nebenbei. Immer wieder hat Europa versucht, den Kopf, ihr Haupt zu erheben. Napoleon versuchte, Europa zu einigen. Was passiert? Es wurde ein Chaos angerichtet, dann kam der Völkerbund und es scheiterte ebenfalls. Dann kam der Erste Weltkrieg 1914. Jerusalem wird zertreten, bis der Heiden- oder der Nationenzeit vorbei ist. Das steht in der Bibel. Gott und die Völker ist mein Thema. Jerusalem wird zertreten werden, bis der Heidenzeit vorbei ist, bis das Gericht Gottes aus Israel und über die Nationen voll ausgereift ist. Der Teufel dreht den Spieß immer wieder um und er lässt den Judenstaat entstehen, den Zionismus. Stell dir vor, 1896 entsteht der Zionismus, die versuchen, wir brauchen ein Heimatland, wir brauchen ein Zuhause, haben diese ganzen Zionisten gesagt. Und gleichzeitig, und das Erstaunliche ist, gleichzeitig die Nationen und Juden, die existieren immer gleichzeitig. 1896 gab es den ersten Zionistenkongress und gleichzeitig im gleichen Jahr 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, alles im gleichen Jahr, wo die Olympischen Spiele stattfanden, die Olympiade. Dann im gleichen Jahr wurde der Pergamonaltar ausgegraben, nach Deutschland gebracht. Und das war ein Fluch für Deutschland. Und Deutschland spielt eine Rolle in der Endzeit ganz bestimmt. Offenbarung Kapitel 2, Vers 13 lese ich zuerst mal über Pergamon. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe dies, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, also das Wort Gottes, ich kenne deine Werke und ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Hier bei uns in Berlin um die Ecke, auf der Museumsinsel, da steht das Pergamonmuseum und da wurde 1886 ausgegraben und 1896 kamen die Teile da wurde das Museum extra dafür gebaut und Gott sagt, wenn du die Altäre, die ich zerstören ließ und so weiter wieder aufbaust, werde ich den Fluch über dich bringen und das passiert. Kurze Zeit später, ein paar Jahrzehnte später, wurde der Fluch über Deutschland gebracht und der Fluch ist, du wirst zerteilt und geviertelt werden, zerteilt und geviertelt werden. Und was passiert nach dem Ersten Weltkrieg? Deutschland wurde zerteilt und geviertelt in Ost und West und in die verschiedenen Zonen dann nachher später. Als der Pergamonaltar 1902 in Berlin eingeweiht wurde, da führten 1500 Künstler unter kaiserlicher Aufsicht damals das Götterfest. Die haben bejubelt, endlich mal haben wir diese alte Kultur der antiken Welt, des Hellenismus, wieder hier bei uns. Ja, ich bin nicht begeistert für diesen Pergamonaltar. Wir haben diese Geister gerufen und wer die Geister rief, der wird sie nicht mehr los. Und wir sind bis heute noch nicht diesen Geist aus dem Pergamon, von dem Pergamonaltar losgeworden. Und gebannt von der Faszination des Altars hat sogar Hitler beauftragt, dass sein Architekt 1934, Albert Speer, die Nachbildung des Pergamonaltars für seine Reichsparteitage in Nürnberg es genau so aufstellt. Und du kannst gucken, wo du willst. Überall in dieser modernen Welt ist dieser Pergamonaltar wieder lebendig und aktuell, hochaktuell. Der Pergamonaltar, diese Zeppelinbühne damals von 1936, ja, das war, da trat der Hitler auf als Hohepriester der Partei und hat Heil ausgerufen für seine Gläubigen damals. Und sie haben da damals eine Messe zelebriert, einen Gottesdienst zelebriert. Ja, der Thron Satans, der ist hier in Berlin als das Modell. Auch das Lenin-Grab da in Moskau ist nach dem gleichen System gebaut. Und der Seher von Patmos nennt es Satans Thron. Dass die Opfer damals, ja, im Pergamon damals, zur Zeit der Geschichte, als der Pergamonaltar noch existierte, da wurden Menschen hochgebracht, diese 20 Meter hoch, und die wurden geopfert, Menschen wurden Opfer gebracht, Menschenopfer wurden auf diesen Altar gebracht, und es steht hier in Berlin. Im Zuge der Christenverfolgung wurden auch dort viele Christen geopfert auf diesem Altar. Die Russen hatten keine Freude an dem Altar Satans, das wurde zuerst mal nach Moskau transportiert, nur nebenbei, damit ihr es wisst. Aber Verlangen von Deutschen wurde 1958 dieser Altar wieder zurück nach Ost-Berlin gebracht, wo er seit 1959 wieder ein Museum bekommen hat, ein Dach über dem Kopf bekommen hat. Ja, wer dumm ist, der bleibt auch dumm, in aller Liebe. Die Deutschen wollten es unbedingt. Wir müssen diesen Altar in unserem Land haben, warum auch immer. Wahrscheinlich verstehen die meisten nicht die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Die Berliner Politik ist satanisch, inspiriert vom Satan selbst. Es fördert das Vierte Reich. Das Erste Reich haben wir gehabt, das Zweite Reich haben wir gehabt, das Dritte Reich haben wir auch vor kurzem gehabt erst, auch wenn es für manche nur ein Vogelschiss war. Aber wir haben das Vierte Reich, das Dritte Reich gehabt und wir werden auch das Vierte Reich kriegen, in aller Liebe. Es entsteht. Und wir sind mittendrin durch diese ganze Pandemie und alles, was geschieht. Wir sind mittendrin. Gott weiß, wo ich wohne. Und ich bin Gott dankbar, dass er das weiß, wo ich wohne. Ja, in der Nähe von diesem Altar. Und ich stelle mich gegen diesen Satanismus und ich erhebe meine Stimme, ob das manchen passt oder nicht. Manchen Leuten passt das gar nicht. Warum redest du darüber? Das ist ja ketzerisch, das ist rassistisch, das ist ja, was weiß ich, was es alles ist. Ich rede gegen die Gottlosigkeit, ich rede gegen den Antichristentum, ich rede gegen den Humanismus, ich rede gegen die Freimaurerei und ich rede auch gegen Zionismus, die sind mit dem falschen Bein auf diese Weltgeschichte gekommen. Gott weiß, wo ich wohne und wo du wohnst und ich lebe gut damit, dass Gott weiß. Gott weiß meine Adresse und ich werde von Gott beschützt und von Gott getragen. Der Weg der Völker geht in die Finsternis und in die Hoffnungslosigkeit. Die ganze Tragödie ist unabwendbar, was auf uns zukommt. Aber ich möchte als Wächter auf Sions Mauern stehen und dem Volk Gottes zurufen, wach auf, Christen, wacht auf. Wir sind in der letzten Stunde, in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Und ich habe einen Auftrag zu warnen. Das Ende kommt zum Anfang zurück, ihr Lieben. Einst kamen die Völker aus Asien, die Goten, die Westgoten und Ostgoten und zerstörten Rom. Und nach diesem Triumph kommt dann diese Schicksalsstunde, Europa zerfällt, wird zerteilt wieder. Immer wieder kommen die Horden aus Asien. Interessant, die Horden kommen aus Asien. Gog und Magog steht in der Bibel. Geschichte für sich selbst will ich darüber nicht predigen. Die kommen zum Kampf zwischen mit Europa. Gerade diese Völker aus Asien, was es auch immer sind. Und das steht sogar in der Bibel. Da wird eine Schale ausgegossen auf dem Strom Euphrat, dass die Könige vom Aufgang der Sonne kommen, das sind die Chinesen, die Pakistanis, die Inder und so weiter, die werden kommen. Alles, was jenseits von Euphrat ist, aus dem Osten, das Gericht beginnt aus dem Osten, vom Aufgang der Sonne. Auch das Weltgericht geht einmal um die Sonne. Das begann in Babylon, die Geschichte, und ging nach Asien, ging nach Assyrien, nach Griechenland, nach Rom, Frankreich oder England, später Germanien, und jetzt ist es in Amerika, und Amerika geht langsam unter. Warte mal, was da kommt nach dieser Wahl nach der nächsten Wahl, was da kommt, da werden wir noch staunen, was da alles passiert. Wir sind kurz, wo wieder vom Aufgang der Sonne das Gericht wieder beginnt, von vorne, wo Gott wieder Geschichte schreibt. Die Völker sind immer noch unter der Kontrolle Gottes. Gott hat sie zerstreut in alle Richtungen, und Gott steuert die Kriege und die Menschenherzen wie Wasserbächen. Steht in meiner Bibel. Heute sind es die Söhne Ismaels, die fleischlichen Nachkommen von Abrahams, diese Araber, die Moslems, vor allem die Söhne Abrahams, das sind die Moslems in aller Liebe. Von Ismael sagt Gott, er wird ein wilder Mann sein, ein wilder Esel sogar. Er wird dann gegen alles sein, alle gegen ihn sein, keiner wird ihn mögen. Und guck mal, die kommen jetzt, die bevölkern unser Land. Die bevölkern und überbevölkern unser Land. Und wir werden uns wundern, wenn eines Tages eine islamische Bundeskanzlerin an der Regierung sitzt, im Parlament sitzt. Wir haben jetzt schon Moslems im Parlament, in der Regierung, in aller Liebe. Ich habe nichts gegen Moslems, sind liebe Leute, Gott möge sie segnen. Aber du siehst, da ist Gott, der die Geschichte mitmischt und eine Geschichte macht. Ismael ist wie eine Route, steht in der Bibel. Der ganze Orient, ganz Nordafrika ist dem Islam zu Beute geworden. Schon zweimal war Europa dem Islam fast machtlos ausgeliefert, 732 und 1683, als sie vor Wien standen. Martin Luther schon geglaubt, der Weltuntergang ist da. Und dann hat er das Lied noch geschrieben, wacht auf, ruft uns die Stimme. Gerade aus der Verzweiflung, da dachte der Weltuntergang ist da, als die Moslems bis Wien gekommen sind. Offenbarung Kapitel 16, Vers 12, lese ich. Und der sechste Engel goss seine Schale aus, aus dem großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg bereitet würde für die Könige vom Aufgang der Sonne. Wir erleben das, die Chinesen haben fast alles übernommen bei uns, nur in aller Liebe. Und ich sah aus dem Rauch des Drachen, aus dem Rachen des Drachen, wie die Könige versammelt wurden zu einem Schlachtfest. Das sind die Dämonen, die Welt versammelt haben. Corona ist nichts anderes wie ein Dämon, der auf die Menschheit losgelassen worden, mit dem die Menschen nicht fertig werden. Und man kann gegen Geister nicht kämpfen. Da kannst du keine Atombomben losschießen. Wenn man das könnte, würde man sie ganz schnell erledigen. Aber das geht nicht. Und man versammelt sie zum großen Kampf am Tag des Herrn, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt der Herr. Selig ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt, bloß und elend und so weiter empfunden wird. Die Stadt Pergamon damals, zu jener Zeit, war den Christen eine große Gefahr, dass sie abfallen. Die mussten nur noch Knicks machen und einfach sagen, ja, der Kaiser ist der Herr. Nein, aber die haben gesagt, ganz fest, Gott ist mein Herr oder Jesus ist der Herr. Und wir beugen uns nicht vor diesen Cäsaren, wer das auch immer ist. Ganz Europa leidet unter Corona. Der Teufel ist hier, um systematisch das geistliche Leben, gesellschaftliche Leben gewaltsam zerstören. Jetzt darfst du keinen Geburtstag mehr feiern, jetzt darfst du keinen Weihnachten mehr feiern, du darfst nicht Weihnachtsmarkt gehen, du darfst kein Fasching mehr feiern. Was glaubst du? Bis Mai ist alles jetzt gecancelt. Bis Mai. Überleg einmal. Und nicht nur das. Ich habe in den internen Nachrichten gehört, dass diese ganze Katastrophe, diese Pandemie, bis 4 Jahre dauern wird. Pass auf, was da alles gefasst. Mach dir auf alles gefasst. Kauf dir gut ein, versorg dein Klopapier, dass du nicht nackt nachher stehst, da verstehst du. Und was weiß ich, was du machen musst. Ja, du darfst sie nicht mehr feiern, du darfst das nicht mehr, du darfst deine Oma, deine sterbende Oma nicht mehr besuchen und deine Frau, die jetzt gerade ein Baby zur Welt bringt, nicht mehr besuchen. Alles ist verboten. Aber was heißt in der Bibel? Eine Gemeinde in Sardes, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und dann sagt der liebe Gott, und dich werde ich durchbringen. Pass auf, was jetzt kommt. Heute Abend, ich bin noch nicht zu Hause, die Nachricht noch nicht gehört, aber da wird beschlossen sein, wie jetzt die ganzen Verboten, alles, was kommt, ganz Deutschland wird lahmgelegt, ganz Europa wird lahmgelegt, Amerika. Der Trump hat gesagt, nach meiner Wahl gibt es keine Pandemie mehr. Aber Deutschland und Europäer, die spielen verrückt, Tschechien, die spielen verrückt, du darfst nicht mal auf die Straße gehen, nicht mal den Hund Gassi führen mehr. In aller Liebe. Und was sagt Jesus? Die Gemeinde in Pergamon, in Offenbarung Kapitel 2, Vers 12. Ich weiß, dass du in dieser Stadt wohnst, wo Satan regiert. Und trotzdem bekennst du dich treu zu mir. Und hast deinen Glauben nicht verleugnet oder widerrufen. Und trotzdem, und Geschwister, wir verleugnen unseren Glauben nicht. Ich glaube an die Macht Gottes. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Amen. Wir sind des Herrn. Ob wir leben oder sterben. Wir tun es. Unsere Berliner Predigten, die wir ja verkündigen über alle Kanäle, soweit wie wir können, widerrufen. Ja, und sagen, Gott ist Sieger, Gott ist Macht, regiert, Gott ist der Herr, Gott ist König. Und wir halten uns fest an den überlieferten Glauben der Bibel. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Gott weiß es. Und da musst du niemand Rechenschaft abgeben. Was glaubst du? Ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Judas Vers 3, da steht, trete entschieden für den überlieferten Glauben ein, und ich trete entschieden für den überlieferten Glauben der Heiligen Schrift ein. Ich kämpfe dafür, ich stehe dafür, ich protestiere. Meine Tochter hat mir heute angerufen, wir dürfen nur noch 50 Leute uns versammeln, und die haben also 200 Leute im Gottesdienst, die müssen 4 Gottesdienste halten am Sonntag, damit die 50 eingehalten werden. Und die war entsetzt, dass an einem Vormittag mal 58 Leute waren, mussten ein paar Leute nach Hause schicken. Ist das nicht ein Skandal, eine Katastrophe? Wir sind, wo Satans Thron regiert, und die Grünen sind noch viel schlimmer wie alle anderen, und die haben in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten. Ja, das sind alles nur ja, Illuminatis, wo auch immer, wo diese Burschen herkommen. Tretet für den Glauben entschieden ein. Oder eine andere Übersetzung sagt, setzt euch entschlossen für den Glauben ein, wie es Gott gehört, wie es euch überliefert worden ist. Lieber gehen wir in den Untergrund. Aus der Schweiz hat mir ein Bruder geschrieben, wir versammeln uns jetzt im Wald und da kann uns niemand stören. Auf der Alm. Verstehst du? Bis da hochkommen, sind wir schon längst weg. Und ich habe Gottesdienste erlebt in Rumänien, im Kukurusfeld, da haben mir Leute getauft. Verstehst du, die wurden 7 Leute getauft, und als die Taufe vorbei war, sind wir schnell in den Bus gestiegen und wir sind dann gleich weitergefahren. Da wollten wir noch ein paar Bilder machen, aber da kamen wir nicht mehr dazu. Da hat ein Bruder gesagt, aber der Heilige Geist hat uns gesehen, die Taufe. Und der Heilige Gott hat es registriert, alles was da passiert ist. Was, im Kukurusfeld versammeln wir uns wieder. Kein Problem. Jesus sagt, die Gemeinde, meine Gemeinde werden die Pforten der Hölle nicht überwinden. Ich bleibe in dieser Stadt. Ich weiß, wo Satans Thron ist. Ich wandere nicht aus, wie manche Verrückte. Jemand, der irgendwann mal vor Jahren meine Predigt gehört hat, ist von Berlin ausgewandert, ist nach Stuttgart gezogen, dann war sie dort und dort und dort, die liebe Schwester. In aller Liebe, sie wollte nicht dort sein, wo Satans Thron ist. Ja, es gibt Dumme, die wandern aus, die fürchten sich. Und die Leute, die sich fürchten, die werden im Leben nie und nimmer zurechtkommen. Der Gerechte flieht nicht. Der zieht nicht weg. Im Gegenteil, der bleibt, der kommt noch viel näher. Also als ich nach Berlin kam, ich habe extra gesucht, dass ich meine Wohnung so nah an der Mauer finde. Denn ich habe fest geglaubt, diese Mauer wird eines Tages fallen. Und das habe ich miterlebt. Das ist immer auch viel. Ich habe extra mein Brecheisen und meinen Vorschlag haben wir dazu geopfert und aufgegeben. Damals, als die Wende kam, als es passierte, da war ich am Brandenburger Tor mit meinen Kindern oder mit meinem Sohn, und wir haben fleißig geklopft, gehämmert, geschlagen und den Leuten gegeben, weiter zu schlagen, bis da einer kam, du musst die Mauer andersrum zu Fall bringen, denn die haben so in Elfort, verstehst du, sich verkehrt. Und dann fiel das erste Mauerstück, und wir waren so begeistert, als dann die Leute rüberströmten über die Mauer in jener Nacht. Nicht Flucht, sondern Überwindung ist, was uns geboten worden ist hier als Lebensgrundsatz im Glauben. Nicht Flucht, Der Gerechte flieht nicht, der Gerechte gibt nicht auf, der Gerechte resigniert nicht, der Gerechte macht die Tür nicht zu, sondern er sagt, ja, der Herr ist da und wir vertrauen dem Herrn. Wir sollen diesen Dämon, diesen Geist besiegen, diesen Satan besiegen. Satan ist sowieso nur noch eine Luftblase. Wir sollen ihm die Luft abdrehen, diesen ganzen Irrwahn stoppen. Und ja, und das tue ich so gut ich kann, all die Jahre hindurch, was ich, seitdem ich predige, und ich halte den Gottesglauben hoch und die Sicht, die ich verkündige, mein Erlöser lebt. Jesus hat alles unter Kontrolle und ich glaube nicht an die Schreckensgespenster unserer Zeit. Wie heißt es in der Bibel einmal, 10 Tage wird diese Plage sein. Weißt du, was heißt das? Das ist überschaubar, 10 Tage, das kannst du an beiden Händen abzählen. Lass dich nicht in Panik bringen. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was noch bevorsteht, auch du, lieber Bruder und liebe Schwester, fürchte dich nicht von dem, was davor steht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, vielleicht auch nicht, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. 10 Tage, was ist es, 10 Tage? Nicht einmal 2 Wochen. Aber wir überstehen es, wir verkraften es 10 Tage, so steht in der Bibel, das ist ein Symbol, 10 Tage, das ist von Gott bestimmte Zeit und dann hört es auf nach 10, es gab nur 10 Plagen und so weiter und die 10 Plagen gehen vorbei. Bleib mir treu, heißt es weiter in Offenbarung Kapitel 2, bleib mir treu, auch wenn dich das Leben kostet, denn dann, wenn du treu bleibst und so weiter, dann werde ich dir den Siegespreis, das ewige Leben zur Verfügung stellen. Weißt du, und wenn wir sterben, wenn wir fallen, wenn wir versagen, dann, wir versagen nicht. Denn wir stehen wieder auf und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, das ist mein lieber Gott, mein Heiland. Ja, und wir können aushalten. Christen können einiges aushalten, wenn sie den Heiligen Geist haben. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir. Wir haben dich und vor dir müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist. Und ich lobe deinen großen Namen mittendrin in der Endzeit, Herr Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du meine Geschwister stärkst, auch in dieser ganzen Pandemie, dieser ganzen Corona-Pandemie. Herr, du wirst uns siegreich machen, du wirst uns tapfer machen und wir werden das Feld behalten und wir werden die Sache siegreich beenden. Halleluja. Wir für uns, auf unsere Art und mit deinem Wort, auf dein Geheiß, wir werden es vollenden. In Jesu Namen. Amen. Danke.